Hallo zu Talk About Tod. Wir freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst. Mein Name ist Klaus Reichert.
Und ich bin David Roth. Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts.
Am Ende des Lebens nochmal miteinander reden, endlich die Dinge aussprechen, die man nie gesagt hat, sich versöhnen, sich noch einmal sagen, wie sehr man sich liebt oder auch, warum man nie so ein gutes Verhältnis hatte. Viele nehmen sich das vor, oft kommt es aber nicht zu einem letzten Gespräch.
Wir haben heute jemanden in den Podcast eingeladen, der eine sehr gute Idee hatte, wie vielleicht das Ungesagte doch noch gesagt werden kann und sogar erhalten bleibt. Herzlich willkommen Judith Grümmer, die Erfinderin des Familienhörbuchs.
Ja, hallo.
Hallo Frau Grümmer, schön, dass Sie bei uns sind heute. Was genau ist eigentlich das Familienhörbuch?
Das Familienhörbuch ist die erzählte Lebensgeschichte, so wie den Erzählenden der Schnabel gewachsen ist, authentisch, persönlich, ganz privat, die erlebte Lebensgeschichte für eine ganz bestimmte Gruppe von Zuhörern, jetzt ganz speziell, ganz privat, nämlich für die eigenen Kinder. Und es geht dabei um junge Väter und Mütter, die wissen oder ahnen oder befürchten und vom Arzt gesagt bekommen haben, sie werden ihre Kinder nicht ins Erwachsenenleben begleiten können. Und diese Eltern erzählen dann uns ihre Lebensgeschichte für die Kinder, weil nämlich da genau das nicht ist, nämlich die gemeinsame Erinnerung. Die Kinder sind oft sehr, sehr jung, wenn die jungen Eltern zu uns kommen. Und ja, dann bekommen sie eben dieses Zukunftsgeschenk mit ins Leben, so wie es erzählt worden ist von Papa oder Mama für die Kinder und natürlich auch für die ganze Familie drumherum.
Sie haben uns ein kleines Beispiel mitgebracht und da hören wir jetzt mal rein.
Süße, du fragst mich so oft, Mama, erzähl mir doch eine Geschichte. Und du bist so unglaublich interessiert. Du willst so viel wissen. Und weißt du, genau deshalb habe ich, glaube ich, dieses Hörbuch jetzt gemacht. Da erzähle ich Geschichten, meine Geschichte, für dich. Und es sind vielleicht ein paar Antworten dabei auf die Frage, Mama, wie war das damals bei dir? Und wie hast du das empfunden? Und warum? Und erzähl doch noch ein bisschen. Und ich hoffe, dass das Hörbuch eine Antwort darauf ist. Ich liebe dich, Pauline.
Also die Idee ist tatsächlich schon so alt wie meine Kinder. Ich war sehr früh schon im Journalismus aktiv. Ich bin Hörfunkjournalistin und mein Spezialthema schon mit Anfang 20 war die Palliativmedizin. Das ist so die Zeit gewesen, Anfang der 80er Jahre, wo die Hospiz- und Palliativbewegung überhaupt nach Deutschland kam. Und ich selber hatte nie die Berührungsangst mit dem Tod. Das hängt damit zusammen, dass ich meine erste große Liebe mit 18 begraben musste. Das heißt, also mit 18 habe ich zum ersten Mal erlebt, wie es ist, wenn ein Mensch, der einem ganz, ganz nah ist, völlig unerwartet eben, ja, wenn er stirbt, wenn er tot ist. Und ich habe damals gemerkt, was für eine, trotz der frühen Begegnung mit dem Tod, was für ein Geschenk das Leben ist, wenn die eigene Haut warm bleibt, wenn das eigene Blut pulsiert und man weiterleben darf. Und hatte deswegen vom Journalistischen her nicht die Angst, mich mit dem Thema Tod und Sterben und Krankheit auseinanderzusetzen. Und als ich dann selbst Kinder bekam, habe ich natürlich mich so gefragt, ja, es sind ja nicht immer nur die anderen, die so eine Diagnose bekommen oder eben ein schweres Schicksal erleiden. Es kann auch man selber sein. Und was würde ich denn jetzt eigentlich tun, wenn ich wüsste, ich muss bald sterben? Und ich habe mir damals so gedacht, ich würde einen Kassettenrekorder voll quatschen und meinen Kindern einfach meine Stimme hinterlassen. Da bin ich natürlich jetzt als Radiojournalistin natürlich auch sehr überzeugt schon immer davon gewesen, dass die Stimme, na, ich sag mal, so ein Spiegel in die Seele ist. Und diese Idee hat mich irgendwie nie wieder losgelassen. Und dann kam so die Zeit der digitalen Revolution in Anführungsstrichen. Also es war plötzlich möglich, auch selber eben mit Schnittsystemen zu arbeiten und selber eben auch Aufnahmen zu machen. Das war dann so in den Millenniumsjahren. Und damals habe ich angefangen, Lebensgeschichten aufzuzeichnen für Senioren und kommerziell das anzubieten. Und ich war immer wieder sehr erstaunt, dass gerade die Senioren oft gesagt haben, ach nee, das können wir nächstes Jahr machen und ach, ich habe ja noch Zeit. Und nee, über den Tod und über darüber zu reden und nachzudenken, dass ich was hinterlassen möchte, das ist jetzt gar nicht mein Thema, machen wir nächstes Jahr. Und dann dachte ich zurück eben an die Zeit, wo ich selber junge Mutter war und erinnerte mich daran, ja, es gibt Menschen, die haben gar nicht die Gelegenheit, so alt zu werden, dass sie in ihrer Familie wirklich Erinnerungen und gemeinsame Geschichten auch platzieren konnten. Das sind die jungen Eltern. Und da war für mich klar, denen möchte ich diese Möglichkeit geben, nämlich dass sie ihre Lebensgeschichte, ihr Lachen, ihr Nachdenken, ihr Zaudern, vielleicht auch etwas ihr Weinen in erträglichem Maße, ja, das eben mitzugeben in die zukünftigen Generationen und vor allen Dingen natürlich ihre Lebenserfahrungen und ihre Liebe. Denn die Liebe ist das, was diese Hörbücher vor allen Dingen trägt.
Auch der Vater ihrer Kinder ist mittlerweile verstorben. Hat das nochmal ihren Blick verändert auf das, was sie da tun?
Ja, das hat tatsächlich den Blick nochmal verändert. Ich hatte mit dem Hörbuchprojekt schon begonnen. Und dann schlug so die Diagnose ein, tatsächlich nachdem ich mein erstes Hörbuch, mein Probehörbuch aufgenommen hatte und mit dieser jungen Frau sehr viel über ihren Umgang mit Tod und Sterben gehört und gelernt habe, weil dieses allererste Hörbuch von ihr, haben wir einen kleinen O-Ton gehört, das hat mich selber sehr durch diese Zeit getragen, nämlich wie geht man als Familie mit so einer Diagnose um? Und ich hatte sie damals gefragt, sind Sie eigentlich wütend, dass es Sie trifft? Und sie sagte, nein, ich sage eigentlich, warum ich, sondern ja, warum ich nicht? Mich kann es auch treffen. Und als dann die Diagnose bei meinem Mann kam, ja, da war für mich klar, ja, es kann eben tatsächlich jeden Menschen treffen. Und das, was ich daraus lernen kann, ist, den Menschen, den ich liebe, gut zu begleiten in seiner Krankheit und in seinem Sterben und diese Erfahrung dann wiederum mit in meine Arbeit als Audiobiografin mit Palliativpatienten eben einzubringen. Also wirklich nochmal jetzt, ich sag mal, nicht als Radiojournalistin und als Interviewerin theoretisch zu quatschen und gute Worte zu finden, sondern auch wirklich die Erfahrung machen zu müssen, wie geht man durch so eine Situation, sodass ich jetzt manchmal eben auch sagen kann, ja, ich ahne oder ich weiß, wie es Ihnen geht und ich weiß, wie sich das anfühlt. Und das hat mir sicherlich nochmal ganz, ganz viel Kraft gegeben. Zum einen meinen Mann gut zu begleiten, auf der anderen Seite aber eben auch dieses Hörbuchprojekt dann wirklich gut auf den Weg zu bringen.
Kann das Familienhörbuch ein letztes klärendes Gespräch ersetzen? Viele nehmen sich das ja vor und viele machen es dann doch nicht. Wir hören das ja öfter, dass die Leute dann sagen, ach, ich hätte ihm noch so viel sagen wollen oder ich hätte noch so viel fragen wollen.
Ja, es ist ja tatsächlich so, dass wir in eine Situation kommen, in der oftmals durch die Diagnose, durch die Angst, durch die Belastungen auch der Medizin, weil natürlich immer noch gekämpft wird und immer noch gehofft wird und das ist auch richtig und auf das Wunder gehofft wird, was ja auch ab und zu mal geschieht. In dieser Phase, die sehr anstrengend ist, ersterben sehr viele Gespräche. Es dreht sich einfach alles nur noch um Tumorwerte, um wann ist die nächste Therapie und bis hin zu, nur isst doch oder hast du Stuhlgang und hast du Schmerzen. Also es dreht sich eben alles in diesen Familien oftmals natürlich um die Krankheit und die normale alltägliche Kommunikation stirbt. Und da kommen wir rein und stellen ganz andere Fragen. Wir fragen nicht nach Tumorwerten, sondern danach, wie war der erste Kuss und warum haben Sie sich mit 14 die Haare lila gefärbt und Piercing in die Nase gesetzt? Und es kommen wieder ganz andere Themen auf. Und was wir merken, ich sage wir, weil unterdessen nicht nur ich, sondern ein ganzes Team an diesem Projekt arbeitet, dass wir merken, dass tatsächlich Gespräche wieder in Gang gesetzt werden. Da ruft man eben die beste Freundin an und die sagt nicht, oh Gott, du hattest so die Schäme und wie geht's dir gerade, sondern sag mal, wie war denn das? Warum haben wir uns die Haare denn eigentlich damals lila gefärbt? Und was für Lieder haben wir zu der Zeit gehört? Oder kannst du dich noch erinnern an? Und dann kommen Gespräche wieder in Gang, im Freundeskreis, in der Familie, mit dem Partner, vielleicht auch mit den Kindern, wenn sie schon ein bisschen älter sind. Und ja, viele letzte Gespräche werden, glaube ich, tatsächlich durch diese Hörbucharbeit auch unterstützt, durch diese Biografiearbeit, durch die Arbeit an der eigenen Lebensgeschichte unterstützt oder erst in Gang gesetzt.
Frau Krümmer, wie ist das Hörbuch aufgebaut? Also wie gehen Sie an dieses Thema ran? Das ist ja immer auch, denke ich, ein Kennenlernen, nicht?
Ja, es ist ein Kennenlernen und man kann es so ein bisschen vergleichen mit dieser Fremden im Zug, ne? Also man sitzt da im Zug zwischen München und Hamburg und da sitzt ein wildfremder Mensch und trotzdem kommt man ins Gespräch und plötzlich erzählt man ganz intensiv und ist sich ganz nah. Vielleicht auch, wenn man weiß, dass derjenige dann hinterher wieder aussteigt, nur dass bei uns am Ende eben ein Hörbuch rauskommt. Und natürlich haben wir Material, mit dem wir vorbereiten können, die Menschen, die können, wir haben so Fragen, Kataloge und wir führen auch Vorgespräche, bevor wir uns dann wirklich ans Mikrofon setzen. Aber Tatsache ist, es gibt ganz viele von diesen jungen Müttern und Vätern, die in dieser Situation gar nicht die Zeit haben, sich groß vorzubereiten. Das heißt also, wir nehmen sie an der Hand und ins Gespräch. Und ich persönlich neige immer dazu zu sagen, lass uns doch mal mit deinen oder mit ihren Großeltern oder Urgroßeltern beginnen. Also was für eine Geschichte hat diese Familie geprägt? Es ist eine Familie, die im 20. Jahrhundert durch Europa geflohen oder gejagt worden ist, oder hat sie vielleicht seit 500 Jahren im selben Dorf gelebt? Das ist ja ein Riesenunterschied auch für die eigene Biografie dann. Und dann nähert man sich so langsam und kommt dann eben auf die Eltern und dann auf die eigene Geschichte, die ersten Erinnerungen. Und dann kommen so ganz viele sinnliche Momente, dass wir einfach fragen, so können Sie sich an den ersten, an Gerüche erinnern, Ihren frühen Kindheit, an Geschmäcker, an Farben, ja, und was dann so passiert, das sind jetzt erstmal so Fragen, wenn ich frage, wie riecht Kindheit, das klingt jetzt erstmal ein bisschen befremdlich, aber es löst etwas aus, nämlich es öffnet im Gehirn so Erinnerungstürchen, ja, und plötzlich kommen Bilder und kommen Erinnerungen, die wirklich vergessen waren, die gar nicht präsent waren, und dann merkt man so richtig, wie dieses Gehirn anfängt zu arbeiten, und es kommen Geschichten, und viele sagen vor 3 Tage Interview, oh Gott, ich habe gar nicht so viel zu erzählen. Und dann reichen diese 3 Tage gar nicht, weil so viele Erinnerungen plötzlich kommen. Und wir begleiten dann dabei, diese Erinnerungen zu sortieren, zu erzählen. Als erster Zuhörer auch kann man das verstehen, welche Bilder entstehen, welche Emotionen entstehen. Und ja, und so gehen wir durch die Lebensgeschichte durch die guten Seiten, durch die schweren Seiten. Vielleicht auch durch Themen, die eigentlich unausgesprochen sind. Die Erzählenden entwickeln dann auch das Vertrauen in uns, dass sie einfach auch mal losbrüllen, kotzen, sich auskotzen im wahrsten Sinne des Wortes, denn die sind logischerweise oftmals einfach nicht nur verletzt, sondern auch wütend, ja? Dass eine Mutter, die ein dreijähriges Kind hat, weiß, dass sie bald sterben wird. Das ist einfach eine große Gemeinheit, und dass sie das auch mal rauslassen dürfen. Und dass es bei uns gut aufgehoben ist. Und dass man uns auch erzählen darf, ich habe wahnsinnige Angst vor dem Tod, oder ich habe Angst, was mit meiner Familie ist. Wie geht's weiter? Ja? Und daraus, aus dieser ganzen Erzähl- und Redesituation, komponieren wir dann hinterher ein Familienhörbuch mit Musik, mit, ja, vielleicht gibt es noch Kassetten, alte Kassetten, wo die Mutter oder der Vater mit 9 vorm Weihnachtsbaum Blockflöte gespielt hat, und wo wir sagen, dass da bauen wir noch so ein Stückchen ein oder andere Erinnerungen. Und so, dass das Ganze hinterher so ein Klangkunstwerk wird. Das Leben wird zu einem, wie ein großer Kinofilm im Ohr. Und den wollen wir dann eben hochwertig produziert an die Kinder weitergeben als Geschenk für die Zukunft.
Also das hört sich nach einer großen, großen Aufgabe an. Und ich kann mir ja eigentlich nur vorstellen, dass man ja gerade diese Nähe braucht, um dann an die wirklich relevanten Themen zu kommen, dass man da seine Scheu auch ablegen muss. Sie haben das gerade eigentlich, glaube ich, sehr eindrücklich geschildert, man auch so ein bisschen seine eigene Verletzlichkeit manchmal überwinden muss, um wirklich an dieses Relevante zu kommen. Also ich habe auch das
Ja, und
Gefühl,
was?
dass ich meinen Vater heute, sage ich mal, etwas besser verstehe, ne? Nachdem ich gerade an ganz viele oder viele Situationen nachempfinden kann. Aber das habe ich eher indirekt gemacht, über diesen Kontakt hinaus. Und wie ist das nachher, sage ich jetzt mal, mit den Ergebnissen? Gibt es da oft Momente, die man dann doch wieder etwas anders färben möchte, weil man die Kinder schützen mag? Oder wo man einfach deutlich sagt, wie wichtig einem diese Situation ist, auch wenn es, sage ich mal, einem Zuhörer auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so auffällt?
Also ich muss dazu sagen, dass wir ja, wir Audiobiografen werden nicht nur selbstpsychologisch begleitet, sondern auch sehr gut ausgebildet, ja. Das heißt also, wir lernen einfach mit den Ohren der Kinder zu hören, der Kinder im Kindesalter, aber auch der Kinder, die in 20, 30 Jahren eben dieses Hörbuch als erwachsene Menschen hören werden. Und wir müssen natürlich einfach bei Formulierungen sehr genau hinhören, wie ist die Formulierung zu verstehen oder ist sie misszuverstehen oder ist da eine Verletzung oder ein Auftrag oder ein Vorwurf drin, der so ungeheuer ist, dass wir sagen, sollen wir da noch mal über die Stelle nachdenken? Ich habe jetzt das und das Bauchgefühl. Wollen Sie, dass das so verstanden wird, oder sollen wir da noch mal an der Stelle noch mal arbeiten? Oder dass es auch Themen gibt, die so ungeheuerlich sind, wenn es um Familiengeheimnis, wenn es um Traumatisierungen, wenn es um Gewalterfahrungen geht, dass wir sagen, das ist ein wichtiges Thema, aber wir machen daraus ein Tresorkapitel. Das ist etwas, was die Kinder erst im Erwachsenenalter bekommen. Ja? Also dann, wann sie damit umgehen können, und das ist nichts für Kinder geboren. Und darauf sind wir natürlich ausgebildet. Und ich denke auch tatsächlich, dass die Teilnehmenden das spüren und auch mit uns gemeinsam und mit dieser Expertise uns auch vertrauen. Ich erzähle jetzt so, wie der Schnabel gewachsen ist, und dann überlegen wir nochmal, ist das so gut oder müssen wir nochmal eine andere Formulierung finden? Passt das Bild, in dem ich das erzählt habe? Einfach diese professionelle Arbeit, die eben, professionelle Begleitung, die eben so wichtig ist bei so einem Familienhörbuch.
Aber ich bin ja nun eine unglaublich neugierige Person und Sie haben jetzt gerade Tresorkapitel gesagt. Wie finden diese Tresorkapitel oder wie spricht man das ab, dass die später auch die Kinder finden werden?
Also ein Hörbuch, Sie hatten ja gefragt, wird das aufgebaut? Das hat ein Vorwort, das hat ein Nachwort, das hat ganz viele Kapitel, es hat Kapitelüberschriften. Also man findet sich sozusagen in diesem Hörbuch so zurecht wie auch in einem Buch. Es gibt ein Inhaltsverzeichnis, ja. Also man kann wirklich suchen, und dann gibt es aber auch den Hinweis, es gibt ein Tresorkapitel, das ist jetzt hier nicht dabei, musst du später, wenn du erwachsen bist, mal nachfragen. Die hinterbliebene Familie, die Patentante des Vertrauens, tatsächlich in zwei Fällen auch das Jugendamt, wo wir dann das hinterlegt haben, wenn Kinder eben verwaisen und es einfach keine Familie mehr gibt. Und eben auch natürlich dieses Familienhörbuch vielleicht sogar ein ganz besonderer Schatz ist, weil es sonst niemanden mehr gibt, der von der verstorbenen Mama oder dem verstorbenen Papa erzählen kann. Und dann gibt es da einfach ein paar Kapitel, die man wirklich dann erst hört, wenn man erwachsen ist. Trotzdem, auch diese Kapitel müssen sehr sorgsam und sehr behutsam besprochen werden. Aber ich persönlich denke, dass ein Familiengeheimnis, was nicht ausgesprochen wird, womöglich noch eine größere Wirkung hat als ein Familiengeheimnis, was in Liebe getragen und sehr überlegt, was erzählt wird, einfach dann doch aufgedeckt wird. Und es besteht hier immer die Freiwilligkeit. Also kein Kind muss sagen, ich begebe mich jetzt, ich bin 18, ich bin 20, ich begebe mich jetzt auf die Suche nach dem Tresorkapitel, ich will es gar nicht wissen. Vollkommen in Ordnung.
Wie geht es denn den Menschen, nachdem sie mit ihnen gesprochen haben, nachdem die Audiobiografen, was ich übrigens ein ganz schönes Wort finde, Audiobiograf, nachdem die Aufnahmen gemacht worden sind?
Also wenn ich jetzt sagen würde, es geht den Leuten gut, dann ist eigentlich klar, logisch, davon bin ich überzeugt. Aber dafür haben wir die Wissenschaft, Gott sei Dank. Das heißt, ich habe von vornherein Wert darauf gelegt, dass die Arbeit wissenschaftlich begleitet wird. Das war zunächst die Universitätsklinik Bonn, die das Projekt lange begleitet hat. Dann das NCT in Heidelberg, also das Deutsche Krebsforschungszentrum, steht dahinter, weil wir natürlich jetzt einfach von wissenschaftlich neutraler Stelle wissen wollen, wie ist die Wirkung des Hörbuchs auf die Patienten selber, die wir Teilnehmer nennen, oder auch auf die Familien. Und da gibt es jetzt erste Ergebnisse. Erstmal, wie ist die Wirkung auf die Patienten selber? Viele erleben es so, dass das Erzählen ihrer Lebensgeschichte, die Aufnahme des Familienhörbuchs, so eine erste Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit ist und eben mit dem, was bleibt von mir, was kann ich gestaltend und in Liebe auch weitergeben. Und das andere ist, wie gehen die Hinterbliebenen und wie gehen die Kinder damit um? Auch da haben wir schon so erste Ergebnisse. Es gibt die Tochter von der Sandra, die wir eben gehört haben, die ist unterdessen erwachsen und volljährig und hat tatsächlich mal ein Interview dem ZDF gegeben. Wie ist sie mit diesem Hörbuch umgegangen? Und sie erzählt eben, dass es Zeiten gab, wo sie es gerne gehört hat. Dann gab es Zeiten, wo sie das einfach gar nicht hören wollte. Und dann hat sie vor allen Dingen immer diese Kapitel sich angehört, die zeit- und altersgemäß zu ihr passt. Also Tanzstundenzeit in der Zeit, als in der sie selbst in die Tanzstunde gegangen ist. Oder jetzt Abitur und was mache ich mit meinem Leben? Das ist dann interessant, wenn man selber in der Lebensphase ist, ne? Also dass das so ein lebenslanger Begleiter sein kann. Das andere ist, dass tatsächlich uns immer wieder E-Mails erreichen von Hinterbliebenen, die eben auch beschreiben, ne? Sie hören das Familienhörbuch schon in Vorbereitung auf die Bestattung. Sie setzen es bei der Trauerfeier ein, bestimmte Auszüge aus Kapiteln. Die Kinder haben es auf dem Handy. Der Ehepartner, der Witwer nimmt es beim Laufen und beim Joggen mit und zum Sport und hört immer wieder die Stimme der Frau. Es wird sehr unterschiedlich und sehr individuell genutzt. Manche hören es gemeinsam, manche hören es alleine. Ich würde mir auch wünschen, dass es einfach irgendwann auch in der Trauerbegleitung einfach ein ganz normales Instrument ist, mit dem man auch arbeiten kann. Einfach bestimmte Kapitel dann eben auch in der Trauerarbeit zu hören und begleitet auch vielleicht, ja, damit umzugehen und diese
Bevor wir
Suche
zu den
nach.
Kosten kommen, würde ich gerne noch mal was anderes ansprechen. Und zwar, wir haben ja damals etwas ganz Ähnliches gemacht, David, als Fritz gestorben ist, dein Vater. Wir haben sein letztes Interview, das er im Deutschlandfunk gegeben hat, auf CD gepresst damals und nach der Trauerfeier an die Leute verteilt. Wie waren die Reaktionen darauf? Kannst du dich erinnern?
Also ganz viele Menschen haben sich einfach nochmal gefreut, so ein bisschen von Fritz mitnehmen zu können, dass er ihm nochmal nahe kam, dass man einfach so hörte. Das war ja ein sehr lebendiges Interview, ein sehr schönes Interview. Und das war einfach das richtige Medium zu dieser Zeit. Und das war schön toll, dass das geklappt hat. Und ich muss auch dazu sagen, es gibt ja glücklicherweise von ihm relativ viele Aufzeichnungen, da er recht kommunikativ war, ne? So, dass halt meine zwei jüngeren Kinder, die seinen Tod nicht mehr erlebt haben, also noch nicht auf der Welt waren zu dem Zeitpunkt, heute das Gefühl haben, sie kennen den Opa irgendwie. Sei es durch die Sendung mit der Maus, die mit ihm aufgenommen wurde, die YouTube-Beiträge. Wir haben ja auch noch relativ viel vorher mit ihm aufgenommen für diese ganzen Erläuterungen zu den Installationen bei uns im Wald. Und das ist einfach schön. Und ich glaube, das ist einfach, dass da noch mal Nähe kommt. Und wie gesagt, ich glaube heute auch, so wie Sie das eigentlich anfangs ja auch gesagt haben, die Menschen, die sagen, wir haben noch so viel Zeit, das machen wir mal, wenn wir alt sind und ähnliches, ne? Und rein statistisch haben wir heute wirklich die Chance, dass Kinder, die heute geboren werden, in 100 Jahren mit aller Wahrscheinlichkeit noch da sein werden. Die Medizin verspricht uns wahre Wunder. Auch wenn wir die Diagnose Krebs bekommen und diese Achterbahnfahrt beginnt, haben ja viele glücklicherweise heute die Aussicht, dass sie viele, viele, viele Jahre noch glücklich damit leben, aber dass man diese Themen dann nicht angeht. Und wenn ich dann in der Situation bin und mitbekomme, was ich da verloren habe, wen ich da verloren habe, wenn ich in den Aufgaben bin, die Menschen kennenlerne und in den Kontakt komme, vielleicht gerade durch diese Aufgaben, dass man eine Person deutlich bewusster erlebt und versteht.
Ne, weil auch einfach, ich sag mal, die Deutungshoheit der eigenen Geschichte, ne? Also dieses, wie war mein Vater, wie war meine Mutter, gerade bei Kindern, die eben gar keine aktiven Erinnerungen haben. Und wenn, ja, wenn die Erzählenden, also Papa oder Mama eben selbst ihre Geschichte erzählen und auch ihre Deutungshoheit behalten, ne? Also da habe ich einfach auch mal die Schule geschwänzt, da habe ich Blödsinn gemacht, ich habe Fehler gemacht in meinem Leben und das habe ich daraus gelernt. Das ist natürlich was ganz anderes und wir neigen ja dazu, sozusagen, über Tote spricht man nicht schlecht. Das heißt natürlich auch, dass Tote oftmals so einen Heiligenschein bekommen, der für Kinder, die dann ich sag mal bewusst, in die Fußstapfen irgendwo treten sollen, das ist ja fast nicht machbar, weil das ist ja übermenschlich, wenn nur das Gute und nur das Besondere hervorgehoben wird in der Erinnerungsgeschichte. Aber nicht, dass das ein ganz normaler Mensch war, der genauso Blödsinn gemacht hat wie andere auch, ne? Und das selber erzählen zu dürfen, den eigenen Kindern und mitzugeben ins Leben, das wird schon als eine große Chance empfunden, ne? Und ich bin davon überzeugt, dass diese Bücher auch von den Großkindern noch gehört werden, ja, weil es ja auch ein Stück Zeitgeschichte ist, ne? Also so, ich sag mal, ich frage dann auch immer, erzählen Sie mal Ihren Kindern, wie hat denn Ihre Kindheit ohne Smartphone funktioniert? Wie war das denn? Haben Sie eigentlich auch TKKG-Kassetten gehört? Ne? Dann fangen alle an zu lachen und dann erklären die ihren Kindern, was ein Schallplattenspieler ist. Oder weil das kennen die heute nicht mehr, ja. Und das ist Zeitgeschichte vom Feinsten. Ne?
Aber ich stelle mir das halt sehr aufwendig vor, bis hin, wenn ich so ein bisschen an junge Eltern in der heutigen Zeit und einen gewissen Perfektionismus denke, dass es halt schwierig zu sagen ist, dieses Buch ist fertig, dass man nicht noch eine Sache und denkt daran, beziehungsweise werden auch gute Ratschläge mit in die Zukunft gegeben.
Also mit den Ratschlägen, das ist sehr schwierig und das erklären wir auch. Wir zensieren nicht, um Gottes Willen. Aber wir sagen dann durchaus, ne, also diese Idee, ich wollte Balletttänzerin werden, ich habe es nicht geschafft und du hast so wunderbare gerade Beine und du hast so viel Rhythmus im Blut. Vielleicht, also das, was dahinter steckt, ist ja nicht, werd du Balletttänzerin, sondern mach das aus deinem Leben, was du wirklich willst. Ich wollte gern, ich habe es nicht gemacht. Mach du das, was dir wichtig ist. Ja, das ist die Botschaft dahinter. Und dann sind es keine Aufträge, sondern dann ist es die Lebenserfahrung. Und diese Mütter und Väter, die oftmals ja noch sehr, sehr kleinen Kinder ihre Lebensgeschichte erzählen, die sind ja so getragen von der Liebe und die wollen ja wirklich etwas Gutes mitgeben. Ja, da wird zum Beispiel auch, wenn es da Scheidungsgeschichten gibt, ne, also alleinerziehende Mutter oder alleinerziehender Vater, da wird keine dreckige Wäsche über den Vater, die Mutter gewaschen. Ganz im Gegenteil, da werden goldene Brücken gebaut, weil diese Menschen in der palliativen Situation ganz genau wissen, dieses Kind, mein Kind wird irgendwann bei meinem Ex-Partner groß werden und da kann ich nichts kaputt machen, sondern ganz im Gegenteil, da möchte ich goldene Brücken bauen, da möchte ich die Liebe auch mit in die Zukunft geben und das ist was ganz Fantastisches dann.
Frau Krummer, ich habe zwei ganz praktische Fragen. Und zwar, was kostet das und wie läuft das eigentlich technisch ab? Wir haben damals, gut, das ist jetzt schon Jahre her, haben wir eine CD pressen lassen, haben die verteilt. Wie kommen die Leute dann an die Audioaufnahmen?
Wir machen das natürlich digital durchaus, je nachdem, also in Corona-Zeiten immer. Und das heißt also online und wir verschicken unsere Aufnahmegeräte und Koffer und so weiter. Oder wir treffen uns, wir fahren zu den Leuten, wir fahren ins Hospiz, auf die Palliativstation oder sie kommen zu uns. Ganz verschieden. Wir nehmen auf und dann bekommen sie hinterher einen Datenfile transferiert. Die Hörbücher sind so im Schnitt 6 bis 7 Stunden lang. Also und CD-Player hat heute keiner mehr. Also die werden wirklich über datengeschützte Transferdienstleister versendet. Also das ist zum einen natürlich ganz wichtig. Was kostet ein Hörbuch? Nichts. Schlicht und ergreifend, es kostet die Familie nichts. Das ist kostenfrei. Ich habe dafür extra eine GGmbH, also ein gemeinnütziges Sozialunternehmen gegründet, weil ich nicht möchte, dass eine Familie überlegt, Sommerurlaub oder Familienhörbuch. Und egal, ob das jetzt der Zahnarzt ist, der gerade seine Praxis ausgebaut hat und den so eine Diagnose trifft, oder jemand, der nie Geld in seinem Leben hatte, so eine Diagnose haut immer in die Familie rein. Ja? Und so ein Hörbuch, das sind rund 100 Arbeitsstunden. Wir rechnen pro Hörbuch 6.000 Euro. Was sehr wenig ist, wenn man jetzt einfach vergleicht, ja, für so eine große professionelle Produktion. Das können wir deswegen machen, weil wir viele ehrenamtliche Mitarbeiter haben, nicht in der Produktion, aber ich sag mal, die Psychologen, die uns begleiten oder die diese Familien begleiten, machen das ehrenamtlich. Der Datenschutzbeauftragte, die Grafiker, die Social Media Leute. Und wir haben also ganz viele drumherum, die uns ehrenamtlich begleiten und dieses Projekt unterstützen. Die Arbeit selber, das heißt diese freien Journalisten, die ausgebildet sind dafür und die diese Hörbücher aufnehmen und die Sounddesigner, die zum größten Teil professionelle Musiker, also Soundkünstler sind, die werden für die Arbeit bezahlt. Keine horrenden Summen, aber sie bekommen einen Stundenlohn und einen Deckel, dass wir einfach sagen, so bei 6.000 Euro ist Schluss. Mehr können wir nicht, weil investieren an Zeit in ein Hörbuch, weil es wird aus Spenden finanziert und wir können nicht ein Hörbuch für 10.000 oder 15.000 Euro machen, dann fehlt uns das Geld an einer anderen Stelle. Ja? Also es gibt einen Deckel, das sind diese 100 Arbeitsstunden und danach muss das Hörbuch fertig sein und dann bekommt es diese Familie kostenfrei, möglichst zu Lebzeiten, weil wir versuchen natürlich ganz schnell in die Produktion zu gehen, aber die ist aufwendig, so eine Produktion und auch sehr künstlerisch oftmals. Sonst eben posthum und dann eben hoffentlich zur Freude der Hinterbliebenen.
Normalerweise erarbeiten David und ich immerhin innerhalb dieses Podcasts elegante Überleitungen zum Thema Musik. Nun haben Sie das selber schon gemacht. Sie haben angedeutet, dass da Sounddesigner und Musiker beteiligt sind. Letzte Frage an Sie. Haben Sie denn schon mal überlegt, welcher Titel bei Ihrer Beerdigung gespielt werden soll?
Also, wenn ich jetzt morgen tot umfalle, würde ich mir tatsächlich wirklich von meinem Team Let the Good Times Shine wünschen. Ansonsten würde ich auf meiner Beerdigung auf jeden Fall Ray Charles wählen, weil es war mein allererstes Konzert mit 5 Jahren. Ich kann mich da noch genau dran erinnern. Und Ray Charles hat mich durch mein ganzes Leben begleitet. Und es wäre irgendwie sowas wie Georgia oder ich weiß es nicht. Irgendwie sowas Schönes Yesterday möglicherweise. Wird wahrscheinlich auf jeder fünften Beerdigung gespielt. gespielt, aber das sind so diese ja ans Herz gehenden und sehr emotionalen, wunderbaren Lieder, die also zumindest für mich auch ein Stück meines Lebens sind.
Den Kontakt zu Frau Grümmer, den findet ihr in den Shownotes. Lasst gerne ein paar Likes da und teilt den Podcast gerne mit euren Freunden und Verwandten. Das war's schon für heute. Schön am Leben bleiben und bis bald. Dankeschön. Judith Grümmer, die Erfinderin des Familienhörbuchs, Dankeschön. Heute in unserem Podcast. Dankeschön.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für diese wunderbaren Fragen Ihrerseits.
Dankeschön.